Wahlen, Wut, Widerstand und die neue Macht des Agrobusiness. Zwischen dem 13. und dem 15. April trafen sich 60 Vertreter und Vertreterinnen der Brasilien-Solidarität und andere Interessierte zu einem informativen Austausch und regen Diskussionen im Allerweltshaus in Köln. Über 3 Tage fanden Vorträge und Workshops rund um den Themenblock Agrobusiness, die Macht der Medien und die aktuelle politische Situation in Brasilien statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion, geleitet vom Cobra-Vorstand Phyllis Bussler.
Guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Phyllis Bussler und ich werde heute diese Podiumsdiskussion moderieren mit unseren Gästen Mario Schenk aus Berlin, Anna Alvarenga aus Berlin und unserem speziellen Gast Matheus Gdingdu de Assunção aus São Paulo, Brasilien. Der Titel unserer Diskussion heißt Agro ist Pop, die neue Macht des Agrobusiness. Und tatsächlich ist das Agrobusiness ein wichtiger Teil der brasilianischen Landwirtschaft. Zwischen 2016 und 2017 sind die Agrarexporte Brasiliens um 13% gestiegen. Der Anteil des Bruttoinlandsprodukts ist zwischen 2014 und 2017 von 17 auf 23% angestiegen. Und im letzten Jahr haben Agrarprodukte über 44% der brasilianischen Exporte ausgemacht. Ganz vorne Soja, dann Fleisch, also vor allem Rindfleisch und Geflügel, dann Zucker, Holz und am Schluss Kaffee. Und diese Zunahme, die sieht man eben auch bei der Flächenausweitung. Im Jahr 2000 wurden noch 14 Millionen Hektar mit Soja bepflanzt, was eben schon eine riesengroße Fläche ist. Und aktuell sind es rund 33 Millionen.
Die Agrarindustrie spielt also eine große Rolle in Brasilien und ist auch an der aktuellen politischen Instabilität nicht unschuldig, wie uns Matheus von der Landlosenbewegung MST erklärt.
As instabilidades políticas servem para ocultar mudanças profundas na reprodução material da vida dos trabalhadores. E no caso do brasileiro,
die politische Instabilität dient dazu, die gravierenden Einschnitte bei den ArbeitnehmerInnen in Brasilien zu verschleiern. Die Fraktionen der Kugel, der Kuh und der Kirche bilden die Mehrheit im Parlament und unterstützen die aktuelle Putschregierung.
A bancada ruralista, ela representa 40% do parlamento brasileiro. Se somado às chamadas bancada da Bíblia e bancada da bala, são a imensa maioria do parlamento.
Die Regierung revanchiert sich für die Unterstützung mit Gesetzen, die Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen und die Ausbeutung der Territorien absichert. Wenn ich hier von Territorien spreche, dann meine ich ein erweitertes Konzept, das Biodiversität, Wasser und andere Ressourcen mit einschließt.
Para que eles aumentem a exploração dos trabalhadores e a apropriação dos territórios. E quando eu digo território, eu estou falando das matérias-primas, da biodiversidade, da água, né? Ou seja, território num sentido amplo.
Mit Landgrabbing, also eben dieser Aneignung von Territorien in der Matopiba-Region, beschäftigt sich Mario Schenk von der Freien Universität Berlin. Die Rolle der neuen Regierung in Brasilien beschreibt er folgendermaßen.
Unter der neuen Regierung ist mein Eindruck, die trauen sich nicht. Das war ja der erste Schritt, wollten sie alles erstmal abschaffen, dieses Ministerium für ländliche Entwicklung. Sie wollten sonst was auflösen, das haben sie nicht, aber alles nicht so richtig getraut. Aber sie haben viel klügeren Schachzug gemacht. Sie senken überall die Budgets um ein Drittel. Und ein Drittel, das sind immer die sehr häufig die Mittel gewesen, die Institutionen haben, um damit noch irgendwas zu bewerkstelligen. Die Institutionen existieren jetzt mit ihrem festen Haushalt. Der wird noch finanziert, um niemanden entlassen zu müssen. Würde auch Arbeitsrecht betreffen und so weiter. Aber die machen nichts mehr. Also da, die verwalten sich nur noch selber. Und das Geld, was eben die PT-Regierung geschaffen hatte, das ist gekürzt. Und damit sind die ganzen Programme auch inexistent.
Die Abhängigkeit von staatlichen Programmen ist der Bewegung durchaus bewusst und wird auch kritisch reflektiert. Die Bewegung kämpft für einen Diskurswechsel vom Konzept der Ernährungssicherheit hin zur Ernährungssouveränität, wie Anna Alvarengo erklärt.
A soberania alimentar traz justamente a ideia de controle da produção e da comercialização de alimentos pelos consumidores e pequenos produtores.
Das Konzept der Ernährungssouveränität schließt die Kontrolle über die agrarökologische Produktion und den Vertrieb der Lebensmittel durch Konsumentinnen und Kleinbauern ein. Sie beinhaltet Elemente des lokalen fairen Handels, des Erhalts von Biodiversität und kultureller Diversität der Gemeinschaften. Es geht auch um Geschlechtergerechtigkeit und Rassismus. Frauen kontrollieren nur 20% des Einkommens und 1% des Eigentums weltweit. Trotzdem sind sie für 50% der Lebensmittelproduktion verantwortlich.
Que a meu ver é central junto com a desigualdade racial. As mulheres
Alle ländlichen Bewegungen haben die Frage der Diskriminierung und des Sexismus in ihre Agenda aufgenommen. Herausragendes Beispiel ist hierbei der Marcha das Margaridas, der 2015 100.000 Frauen vereinte und für die Rechte der Frauen im ländlichen Bereich eintritt.
Que inclusive foi responsável pela proposição da Política Nacional de Agroecologia.
Am Samstagvormittag fanden parallel zwei interaktive Arbeitsgruppen statt. Unter dem Titel Monokulturen, Zusammenhänge zwischen Agrobusiness und Medienkonzentration in Brasilien, präsentierten die Medienaktivistinnen Camila Nobrega von Intervozes und Nils Brock von der NPLA Zahlen und Fakten zur Verflechtung der großbetrieblichen Landwirtschaft mit der Politik und der Medienlandschaft.
Wir haben uns über Monokulturen unterhalten, Agronegocio und Medien in Brasilien. Und unser Versuch war zum einen erstmal herauszufinden, was verstehen wir unter Monokulturen, was sind die Sachen, die als erstes in den Kopf kommen dazu. Und haben dann versucht, in einem gemeinsamen Mapping mal zu schauen, wo gibt es denn Schnittmengen und wo gibt es auch vergleichbare Entwicklungen im Mediensektor und im Agrarbereich. Und haben das dann um einige Schlüsselbegriffe rumgruppiert. Also aufgefallen ist eben, dass es eine große Konzentration gibt, sowohl an den Mitteln, an Eigentum, dass es große Akteure gibt und gewachsene Strukturen, zum einen aus einer kolonialen Geschichte heraus, aber auch natürlich auch heute noch weiterhin aktuell durch transnationale Unternehmen. Dann haben wir versucht, uns die Strukturen ein bisschen anzugucken, was für Akteure gibt es dort, was für eine Rolle spielt auch der Staat bei diesen aktuellen Dispositiven von Monokultur, was für Auswirkungen hat das Ganze auf die betroffene Bevölkerung oder die Bevölkerung insgesamt. Und um von dieser ersten Karte von Monokultur dann auch dahin zu kommen, was gibt es für Versuche, auch mehr Diversität zu schaffen in Brasilien. Also Medien besetzen oder Land besetzen ist nach wie vor eine gute Idee. Also internationale Unterstützung ist wichtig, um die Demokratisierung der Medien voranzutreiben in Brasilien und anderswo. Hier vor allem in Europa für ein größeres Bewusstsein zu sorgen, wie die Monokulturen in Brasilien auch mit dem Konsum hier zusammenhängen. Wichtig auch immer noch, oder was von hier aus möglich ist natürlich, über Initiativen die Ausbildung, Weiterbildung von Kommunikatoren, Kommunikatorinnen in Brasilien zu unterstützen oder auch Veränderungen wie zum Beispiel die Mediengesetzgebung zu demokratisieren.
Die andere Arbeitsgruppe befasste sich unter Anleitung von Mario Schenk mit den Aktivitäten staatlicher Akteure in Landkonflikten.
Wir haben uns in unserer Gruppe mit quasi der Agrarpolitik oder alles, was ländlichen Raum betrifft, unter der neuen Regierung Thema beschäftigt, haben das, oder ich habe das vorgegeben, so einzuteilen, Thema Sklaverei, Umwelt, Indigenenschutz, Bergbau, wir hatten noch soziale Bewegungen und die neue Agrarreformgesetzgebung, so Grillage und Landraub. Und im Grunde haben wir in allen Gruppen das Ergebnis gehabt, dass es zu enormen Abschwächungen der Gesetze kam und eigentlich eine Aushöhlung von bisherigen bestehenden Gesetzen und es, das mag jetzt niemand überraschen, halt einen großen Angriff auf die ohnehin Schwächsten im ländlichen Raum gab. Indigene, traditionelle Gemeinschaften und die Umwelt und das sehr zugunsten von eigentlich wenigen Menschen in Brasilien. Die Strategien stellt jetzt Sabrina mit vor.
In allen Gruppen haben wir irgendwie herausgearbeitet, was macht die Themaregierung eigentlich, um diese exportorientierte Landwirtschaft durchzusetzen. Erstmal werden halt bestehende Gesetze ignoriert, blockiert, nicht umgesetzt richtig. Da könnte man jetzt tausende Beispiele nennen. Dann werden Gesetze geändert auf eigentlich verfassungswidrige Weise. Also wird versucht, die schnell durchzupeitschen. Und in dem Zusammenhang werden auch eigentlich Narrationen und Definitionen geändert in Bezug auf, was ist eigentlich Sklaverei, was ist Landrechtung, was ist Landgewinnung, was ist Landraub und so. Und da wird eigentlich wirklich ganz anderes Denken auch irgendwie versucht durchzusetzen. Ganz wichtig ist der Abbau von Institutionen. Genau, in dem Zusammenhang haben wir auch ganz viel gesprochen über Akteure, die dagegen vorgehen.
Wir haben Ministerio Público als Akteure, die auch gegen Regierungen Widerstand geleistet haben, ich sag mal so übertrieben, sind betroffene Gruppen, aber von staatlicher Seite das Ministerio Público, Bundesstaatsanwaltschaft, dann betroffene Behörden wie IBAMA, Umweltbehörde etc. Also auch da gibt es mögliche Allianzen. Richterinnen, Rosa Weber hat sich stark gegen Veränderungen im Bergbaugesetz gemacht. Immer wieder gab es Verfassungsklagen von Richterinnen und Richtern Gegengesetze. Wir haben nachher in einer gemeinsamen Gruppe sehr viel, haben wir entschieden, dass es uns am wichtigsten ist, jetzt nicht über diese ganzen traumatischen Dinge nochmal zu sprechen, sondern über das, was wir hier tun können, was wir auch mitnehmen wollen ins große Plenum. Und ist jetzt noch so ein bisschen Brainstorming-Charakter, aber immer wieder ist aufgefallen, so im Ergebnis, an Unternehmensverantwortung kann man arbeiten. Es sind Zugänge für uns als Zivilgesellschaft, NGOs, da anzusetzen. In der Schweiz gibt es prominente oder gute Erfahrungen und gerade eine Initiative. Wir sollten mehr in den Blick nehmen, Investmentfonds, ethisch korrektes Anlegen. Das ist in Deutschland nicht so typisch, aber in vielen Ländern, USA, Großbritannien, Holland, in der Schweiz sind ganz viele Pensionsfonds, Rentenfonds, sind über Investmentfonds finanziert und abgesichert. Auch schauen, wo sind eben Projekte, welche GIZ-Projekte, staatliche Projekte, wo agieren die? Verantwortung bei Regierungen. Wir haben festgestellt, ja, diese ganzen Gesetzespakete da in Brasilien, wie kommen wir da ran? Wir hier vor Ort haben da wenig Einspruchmöglichkeiten. Wir können aber an hiesige Regierungen appellieren, gerade wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Und Öffentlichkeitsarbeit schien uns auch im Rückblick auf gute Erfahrungen eine sinnvolle Möglichkeit. Facts produzieren. Wir haben eben viel mit Materialien gearbeitet hier, aber ich hatte auch in der Vorbereitung festgestellt, es gibt ganz wenig zum Beispiel im deutschsprachigen Raum dazu. Das kann und sollte sich ändern, denn dann hat man was an der Hand. Schlechte Presse produzieren ist ein wichtiges Mittel. Verantwortung von Unternehmen, von Regierungshandeln. Genau, verantwortliche Unternehmen oder Akteure benennen, Vergehen aufdecken. Und vielleicht auch mal hierzulande Parlamentarier, Parlamentarierinnengruppen briefen, aufsuchen.
Anschließend beteiligten sich die Teilnehmenden an der internationalen Kampagne Amanhecer por Marielle sowie einer Solidaritätsbekundung mit dem in Gefangenschaft sitzenden Ex-Präsidenten Brasiliens Lula da Silva. Außerdem wurde eine Stellungnahme erarbeitet, die in der Mitgliederversammlung der Kooperation Brasilien e.V. verabschiedet wurde und mittlerweile Dutzende Unterstützerinnen gefunden hat. Zum Abschluss der Tagung berichteten Uta Grunert und Thomas Vatheuer am Sonntag von ihren Erfahrungen vom Weltsozialforum, das im März in Salvador de Bahia stattfand, und spannten den Bogen zur aktuellen politischen Lage im Land.
Sowas wie Weltsozialforum, ist das überhaupt noch angesagt heutzutage? Viele, die schon lange dabei sind, haben sich an die Anfänge in Porto Alegre erinnert, wo das wirklich auch so ein Hoffnungsschimmer war. Man macht jetzt Weltsozialforum, man setzt einen richtigen Gegenpol zu den großen Gipfeln der Macht sozusagen. Und über die Jahre ist aber diese Bewegung um das Weltsozialforum immer weiter geschrumpft von der Teilnehmerzahl, auch von der Aufmerksamkeit in der Presse, von dem, was sozusagen dann in die allgemeine Öffentlichkeit weitergegeben wurde, ist einfach rückläufig, muss man sagen. Und ich habe an dem ersten Morgen eine Podiumsdiskussion mit dem Chico Whittaker, einem der Gründer dieser Sozialforum Sozialmundialbewegungen weltweit, angehört. Der war also sehr negativ in seiner Analyse, was das sozusagen, wie das sich über die Jahre entwickelt hat. Und man hat sich dann aber darauf geeinigt, es waren auch junge Aktivisten auf dem Podium, dass eben dieser internationale Austausch unter Aktivisten und dieses auf einmal sehen, okay, ich bin nicht allein mit meinem Thema, ich bin nicht allein mit meinem Kampf, dass das auch eine Berechtigung hat, ohne dass man sozusagen den großen politischen Gesamtgegenentwurf schafft auf internationaler Ebene.
Das war Uta Grunert aus der Geschäftsstelle der Kooperation Brasilien mit der Reflexion über die Rolle des Weltsozialforums. Anschließend analysierte Thomas Vatheuer ein einschneidendes Erlebnis für die Teilnehmenden, nämlich die Exekution von Marielle Franco.
Mitten während des Forums kam die Nachricht vom Mord an Marielle. Das hatte natürlich einen unglaublichen Impact, Einfluss auf die Stimmung, auf die Lage. Ich war am Abend, saßen wir mit vielen Leuten irgendwie am großen Tisch. Eigentlich war eine ganz gute Stimmung und plötzlich kam übers Internet die Nachricht vom Tod. Es war so 11 Uhr abends, zwischen 10 und 11 Uhr abends, nachts. Ne? Stimmung kippt um. Ich saß also schon neben einer Frau aus Rio de Janeiro, von der Fasi, die Marielle persönlich kannte. Und dann brach alles in Tränen aus. Also das muss man sich auch so vorstellen, dass das sozusagen ein ganz starker persönlicher Impact ist. Ich glaube aber, das ist auch wieder positiv, weil es eine unglaublich wichtige Reaktion gab. Es gab eine eigentlich beeindruckende Reaktion im Land, ne? man soll denn diesen Mord nicht relativieren, aber es hat natürlich auch diese Reaktion, ist auch ein positives Signal irgendwo, dass man die Gesellschaft auch sowas nicht einfach hinnehmen kann und will. Und jetzt zwei, drei Bemerkungen machen zur politischen Bedeutung des Mords an Marielli. Die Elemente jetzt sind nicht wirklich total neu, aber sie sind vielleicht erlangen eine neue Sichtbarkeit und neue Brisanz in Brasilien in diesem Augenblick. Das eine ist, ich glaube, dass mit dem Mord an Marielle ist eine Grenze überschritten worden. Es gibt politische Morde, wir haben das alles gehört, Gewalt auf dem Lande. Das ist insofern nicht neu, aber dass eine populäre Abgeordnete in einer Metropole ermordet worden ist, das ist in der letzten Zeit eigentlich nicht passiert in Brasilien und ist damit also sozusagen eine neue Dimension. Der Mord war auch, das ist völlig klar, war eine sehr gut geplante Tat. Es war kein irgendwie, was weiß ich, Reflex auf irgendwas. Ne, war eine für brasilianische Verhältnisse auch außergewöhnlich gut geplante Tat. Also so in Details, dass der Mord genau an einer Stelle ausgeübt worden ist, wo es keine Kameras gab. Also das Zweite ist, ist natürlich ein Signal, eine Drohung an alle Mariellis, an alle, die sich in einer Art und Weise wie Marielli organisieren, kämpfen, einsetzen. Ne? Marielle steht für vieles, ne? Für den Kampf für Menschenrechte, für den Kampf von schwarzen Frauen, für die Anerkennung von sexueller Diversität als lesbische Frau. Also ich glaube, dass dieser so kaltblütig ausgeführte Mord ist auch ein Signal an alle, die sich in diesen Kämpfen organisieren. Und politisch, glaube ich, ganz wichtig in dem Kontext von Rio, die Rückkehr der Militärs in das Zentrum der Politik. Das ist, glaube ich, auch diese Element der politischen Situation. Der Mord ist passiert kurz nach dem Beginn der Militärintervention in Rio de Janeiro. Und ich glaube, das Zitat ist signifikant für neue Töne in der brasilianischen Politik. Das stammt von einem gewissen Temer, dem Präsidenten Brasiliens. Precisamos acabar. Also ihr könnt es ja lesen, ich übersetze jetzt auf Deutsch. Wir müssen mit diesem Vorurteil aufräumen, dass die Streitkräfte nichts machen können.
Das waren einige Highlights von der Cobra-Frühjahrstagung 2018. Eine umfassende Dokumentation findet ihr auf unserer Website www.kooperation-brasilien.org unter Veranstaltungen und dann Frühjahrstagung. Dort gibt es Protokolle, Fotos und in voller Länge dokumentierte Vorträge und Diskussionen.